You don't define jazz. Jazz is just like an attitude. See, music is nothing but styles, like I do. I play. I play a style. If it's a blues, I play the blues. If it's a ballad, I play the ballad. If it's funky, I play that. If it's fast, I play that. Not one style.
Man könne Jazz nicht definieren, sagt Miles Davis. Jazz sei eine Haltung, eine Einstellung. Die Musik bestehe vor allem aus Stilen und was er spiele, das seien Stile, etwa Blues oder Balladen, er spiele funky oder schnell. Er spiele nicht nur einen Stil, sagt Miles Davis. Vor 50 Jahren entwickelten er und andere Musiker einen neuen Stil, den man heute Jazzrock oder Fusion nennt. Wie hat sich der Jazzrock entwickelt? Wie haben Rockmusiker der späten 60er Jahre das solistische Improvisieren erlernt? Waren die Instrumentaltrips jener Zeit auch Drogentrips? Welchen Einfluss hatten halluzinogene Stimulantien auf das befreite Improvisieren von Rockmusikern jener Zeit? Das sind Fragen, die uns in dieser Stunde beschäftigen werden. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem Thema, wie der Jazzrock entstand. In den späten 60er Jahren begannen Rockmusiker, die musikalischen Stilgrenzen zu überwinden und die zeitlichen Begrenzungen der herkömmlichen Songlängen zu sprengen. Befreiung war eines der großen Zeitgeistthemen, die Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen und Normen, aber auch die Befreiung von künstlerischen Fesseln. Man wollte befreit aufspielen, Experimente wagen, Neuland erforschen, in offene Räume aufbrechen. Man entdeckte die Improvisation des Jazz und versuchte sich als Instrumentalist zu entfalten. Ausgiebige Soli kamen in Mode, Bands gingen in langen Jam-Sessions auf ausufernde Instrumentaltrips, nicht selten durch Drogen befeuert. Was sich in den frühen 70er Jahren als neuer Stil des Jazzrock etablieren sollte, das wurde vor 50 Jahren in teils wilden Experimenten, in solistischen Eskapaden und kollektiven Improvisationssessions begonnen und erprobt. In der Zeit des Woodstock-Festivals davor und danach wurde die Annäherung zwischen Rock und Jazz erstmals einem großen Publikum bekannt gemacht. In diese Pionierzeit des Jazzrock taucht der Kramladen in dieser Stunde mit vielen, meist nur kurz angespielten Musikbeispielen ein. Aber zum Auftakt ist aktueller Jazzrock zu hören aus dem neuen Album von Kran, The Trio Years, Zugabe. Der folgende, erneut wunderbar melodiöse Studiotitel aus dem neuen Album Zugabe. Das offizielle Veröffentlichungsdatum ist der 15. November 2019. Der folgende Titel daraus heißt Birds. So wie die jungen Popmusiker mit ihren elektrischen Gitarren und den forschen Beats ansatzweise schon in den frühen 60er Jahren, doch vor allem ab 1965, die herkömmliche Unterhaltungsmusik revolutionierten, den bürgerlichen Musikbetrieb aus den Angeln hoben und die tradierte Definition von Hochkultur in Frage stellten, so verschoben die musikalisch ambitionierten Rockbands und Solisten der späten 60er Jahre die Wertmaßstäbe in der Beurteilung und Hierarchie der beiden höchst unterschiedlichen und bislang scharf voneinander getrennten Genres Pop, Rock und Jazz immer mehr zu ihren eigenen Gunsten. Der Jazz geriet zunehmend ins Hintertreffen, aber im kreativen Austausch sollte ein neues Hybridgenre entstehen. 1967 war das erste Jahr des popmusikalischen Umbruchs. Die Hippies feierten den Summer of Love. Die psychedelische Musik mit ihren klangfarbigen, wagemutigen Experimenten erreichte ihren Zenit. Bestes Beispiel das Jahrzehntalbum Sgt. Pepper von den Beatles.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Das Jahr 1968 brachte den Umsturz und die Erschütterung aller traditioneller Übereinkünfte mit der Zerschlagung von Konventionen und der Aufbruchshoffnung für einen Neuanfang, was sich auch popmusikalisch niederschlug. Man denke nur an Frank Zappa und seine Mothers of Invention und deren 1968er Album We're Only In It For The Money und Lumpy Gravy, Zappas erstes Neutöner-Soloalbum vom Mai 1968. ...1969 markierte dann eine Zeitenwende im gesellschaftlichen Klima und erst recht in der Pop-Rock-Entwicklung. Die rauschhafte Hippie-Bewegung erlebte ihren letzten Höhepunkt beim Woodstock-Festival im August, ihren dramatischen Absturz im Desaster von Altamont im Dezember und verlor zuvor schon ihre Unschuld in den brutalen Mordexzessen der diabolischen Hippie-Sekte des Charles Manson. Doch popmusikalisch steht 1969 für ein Wunder an explodierender Diversität. Stilistisch fächert sich die Szene immer weiter auf wie niemals zuvor. Neue Bands präsentieren neue Rockstile und entdecken zunehmend die Improvisation. Statt einstudierter und jederzeit nachspielbarer Soli von meist kurzer Dauer, wie es in den Jahren zuvor der Standard war, treten nun immer häufiger virtuose Instrumentalisten in den Vordergrund, die mehr oder minder frei improvisierte Soli von teilweise epischer Länge als eigenständigen Beitrag in ein Musikstück einbringen. Was zuvor einzig dem Jazz vorbehalten war, spieltechnisches Können und Kreativität in spontane Klangschöpfungen zu verwandeln, die nur durch Inspiration, Imagination und musikalische Fantasie entstehen, dies eignen sich nun in zunehmendem Maße auch spieltechnisch fortgeschrittene Musiker der Pop- und Rockszene an und entwickeln dabei zum Teil eine neue Klangsprache, die über die typische Jazz-Improvisation hinausgeht, vor allem durch den Einsatz elektronischer Hilfsmittel, der Soundverfremdung und tonaler Manipulation. We'll be right back. Das beste Beispiel hierfür ist der Gitarrenmagier Jimi Hendrix, der mit seiner innovativen Technik, was sowohl die fingerfertig-virtuose Spieltechnik als auch die Equipment-Technik seiner elektronischen Effektgeräte und Verstärker angeht, für bislang ungehörte Klangneuerungen sorgte. Sein musikalisch-kreativer Umgang mit Feedback-Geräuschen, Wah-Wah-Effekten und übersteuerten Tonverzerrungen als Bestandteil seiner klanglich schier überbordenden Gitarrenimprovisationen ging über die im Jazz vorherrschende Art der Improvisation weit hinaus. Es dürfte nicht übertrieben sein, zu behaupten, dass Jimi Hendrix bei seinem Abschlusskonzert des Woodstock Festivals mit einem legendären Solostück die Jazz-Improvisation neu definierte. Seine solistische Neufassung der US-amerikanischen Nationalhymne Star Spangled Banner am frühen Montagmorgen, dem 18. August 1969, vereinte die melodische Neudeutung der Hymne mit spontaner Improvisation, Sound-Innovation und einer politischen Aussage gegen den Vietnamkrieg. Diese Vielschichtigkeit hatte zuvor noch keine Improvisation vorzuweisen. Zwar hatte Hendrix die US-Hymne schon zuvor mehrmals live gespielt, mal nur eine Minute lang, mal über 6 Minuten lang, aber seine Fassung zum Abschluss des Woodstock-Festivals enthält neue klangmalerische Improvisationsanteile im Vergleich zu früheren Aufführungen und gilt dank seiner Ausdrucksintensität als eine der wichtigsten musikalischen Manifestationen der Gegenkultur in den späten 60er Jahren. Mit eigenschöpferischen Improvisationen von kreativem Gewicht hatten sich neben Jimi Hendrix seit 1967 auch andere Pop-Rock-Musiker hervorgetan. Um vor allem das britische Blues-Rock-Trio Cream zu nennen, in dem neben Gitarrist Eric Clapton auch Bassist Jack Bruce und der kürzlich verstorbene Schlagzeuger Ginger Baker gleichermaßen ihren Anteil an den Improvisationen in der Musik von Cream hatten. In der Rockgeschichte gilt Cream als eine der ersten Bands, die ab 1967 live ausgedehnte Improvisationen spielte, sodass einzelne Stücke im Konzert eine Ausdehnung von über 20 Minuten erreichen konnten. Doch nicht nur mit der Länge der Soli erspielten sich Cream eine Pionierrolle in der Rockmusik, sondern auch mit der inhaltlichen und spieltechnischen Qualität ihrer solistischen Performance. Dass Gitarristen über solistische Improvisationsfähigkeiten verfügten, das hatten auch schon andere Bands wie The Yardbirds mit Jeff Beck und Jimmy Page oder John Mayles Bluesbreakers mit Peter Green und mit Mick Taylor unter Beweis gestellt. Eric Clapton war selbst Mitglied bei den Yardbirds von 1963 bis Frühjahr 1965 und bei den Bluesbreakers vom Frühjahr 1965 bis April 1966. Dass aber der Cream-Bassist Jack Bruce aus dem dienenden Hintergrund trat und selbst die solistische Führung übernahm und dass auch Schlagzeuger Ginger Baker Raum für ausgedehnte Drum-Soli erhielt, das war Neuland in der damaligen Rockszene. Im Zentrum stand als Primus inter pares der brillante Gitarrist Eric Clapton. In the sunshine of your life. We'll be right back. Ansätze zu jazzverwandten Improvisationen fanden sich bei neuen Stilrichtungen und in Albumveröffentlichungen, die im Jahre 1969 vor und nach dem Woodstock Festival erschienen, zum Beispiel im Progressive Rock von King Crimson und The Flock, im Art Rock von Pink Floyd und Yes, im Brass Rock von Blood, Sweat and Tears und Chicago Transit Authority, im Hard- und Heavy-Blues-Rock von Led Zeppelin, im Underground-Rock von Velvet Underground, im Experimental-Rock von Captain Beefheart, im Latin-Rock von Santana und auch im sogenannten Krautrock der bundesdeutschen Bands Amandul 2 und Can. Alle der genannten Bands veröffentlichten 1969 zum Teil richtungsweisende Alben. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Debütalbum Monster Movie der Kölner Avantgarde-Rockband Can aus dem Jahre 69. Woodstock wurde erstmals ein breites Spektrum der verschiedensten, auch neuen Rockspielarten mit Improvisationsanteilen vor einem Massenpublikum präsentiert. Am zweiten Tag des Woodstock Festivals trat die damals weitgehend unbekannte Band Santana ab 14 Uhr auf. Der Namensgeber Carlos Santana ist ein melodiebeseelter Gitarrist, sowohl was seine auskomponierten Themen als auch seine Improvisationen angeht. Aus Mexiko stammend, wuchs er in Kalifornien auf, umgeben von lateinamerikanischer Musik. Entsprechend basiert seine Musik auf der brodelnden Polyrhythmik Lateinamerikas und bleibt geerdet vom afroamerikanischen Blues. Vom Jazz übernahm er die Wechselwirkung von thematischem Leitmotiv und improvisierender Umspielung und interpretierender Fortführung des Hauptthemas. Mit diesem Konzept begeisterte er schon in Woodstock das Publikum. Auch wenn Santanas Improvisationsabschnitte nicht unbedingt neue Horizonte erreichen, sorgen doch die Perkussionsinstrumente mit ihrer sich öffnenden Lebendigkeit und variationsreichen Spielfreude gerade in den Improvisationsteilen für einen Zugewinn an musikalisch-rhythmischer Freiheit. Dies ließ schon Santanas Songklassiker wie Soul Sacrifice beim Woodstock Festival rauschhaft abheben. Der Auftritt war ein großer Erfolg für Santana, es hätte aber auch ganz anders kommen können. Um sich aufzumuntern und zu beruhigen, hatte Carlos Santana nach ihrer Ankunft auf dem Festivalgelände in Woodstock Mescalin genommen, das ihm vom Grateful Dead-Gitarristen Jerry Garcia angeboten worden war. Carlos Santana war davon ausgegangen, dass sich der Zeitpunkt ihres Auftritts bis in den späten Nachmittag verzögern würde. Zitat: Ich dachte mir, wenn ich es jetzt nehme, bin ich wieder unten, wenn ich spielen soll. Und dann ist alles okay, so ungefähr. Ganz falsch. Kaum hatte ich es genommen und kam auf den Trip, sehe ich ein Gesicht vor mir, das mir sagt, ihr müsst jetzt auf die Bühne. Wenn ihr jetzt nicht spielt, dann überhaupt nicht. Klar, ich war voll auf Mescalin und kann mich nur erinnern, dass ich betete, Herr, hilf mir, dass ich nicht falsch spiele und meine Einsätze nicht verpasse. Ich verspreche, dass ich dieses Zeug nicht mehr anrühren werde. Aber es ging Gottlob alles gut. Die Musik ließ die Leute wie Blumen im Wind wiegen, sagte Carlos Santana später. Ob er sein Versprechen, dieses Zeug nie wieder anzurühren, auch wahr gemacht hat, ist nicht überliefert. Die Songs des jüngsten Santana-Albums Africa Speaks, erschienen im Juni 2019, seien nach Aussage von Carlos Santana in freien Jam-Sessions improvisiert worden. Vorgegeben war lediglich eine Abfolge von Akkorden und eine verabredete Arrangementstruktur. Der Rest war spontanes Musizieren aus dem Moment heraus. Auch die bluesorientierte Boogie-Rockband Canteat aus Los Angeles, die circa 6 Stunden nach Santana am 2. Woodstock-Tag gegen 20 Uhr die Bühne betrat, pflegte die Kunst ellenlanger Improvisationen. Im Januar 1968 war ihr zweites Album Boogie with Canteat erschienen, das neben ihrem ersten Hit On the Road Again die 11-minütige Jam-Session Fried Hockey Boogie enthielt, eine extensive Kollektivimprovisation, die auf dem Riff von John Lee Hookers Blues-Standard Boogie Chillin' aus dem Jahre 1948 basiert. Ausgehend von diesem locker groovenden Fried Hockey Boogie veröffentlichte Canteat im November 1968 auf LP Nummer 2 des Doppelalbums Living the Blues eine schier uferlose Impro-Orgie von 41 Minuten Länge, aufgeteilt auf 2 Plattenseiten mit dem Titel Refried Boogie Part 1 and 2. Bassist Larry the Mole Taylor und Gitarrist Henry Sunflower Westine ergingen sich in uferlosen Improvisationstrips, wahrscheinlich angeregt durch halluzinogen wirksame Substanzen. Wenn auch nicht in dieser extrem ausschweifenden Form, spielte das Improvisieren auch beim Woodstock-Auftritt von Canteat eine wichtige Rolle. Im Woodstock-Film kann man sehen, wie ein Fan auf die Bühne klettert und auf den Sänger zuläuft. Bob Hyde, der Sänger, vertreibt den Fan nicht von der Bühne, sondern raucht mit ihm entspannt einen Joint.
Screaming and crying, but you got a home, man, long as I've got mine.
Was die epische Länge ihrer Improvisationen anging, stand die Band The Grateful Dead aus der Bay Area von San Francisco den Musikern von Canteat in nichts nach. Im Gegenteil, bei ihrem Woodstock-Auftritt spielten sie eine 45-minütige Jam-Fassung, ihres damaligen Vorzeigesongs Turn On Your Love Light mit ausgedehntem Schlagzeugsolo, überlangen vokalen Variationen des Sängers Ron Pigpen McKernan und schier endlosen Instrumentalausflügen des Grateful Dead-Gitarristen Jerry Garcia. Ursprünglich ein 2,5 Minuten kurzer Rhythm and Blues-Titel von Bobby Blue Bland aus dem Jahr 1961 konnte Turn On Your Love Light in der Langversion von Grateful Dead das Dilemma der psychedelischen Musiktrips der oft unter LSD-Einfluss spielenden Musikern offenbaren. Waren sie gut drauf, wie bei ihrem Heimspielauftritt im Fillmore West in San Francisco vom Februar 1969, veröffentlicht in ihrem ersten Live-Album, dem insgesamt vierten ihrer Diskografie, dem Doppelalbum Live Dead, dann klangen die Improvisationen innerhalb der 15-minütigen Live-Fassung durchaus inspiriert und fantasievoll abwechslungsreich. Doch hatten sie einen schlechten Tag erwischt, waren sie völlig stoned, zugekifft oder weggetreten auf einem LSD-Trip wie etwa bei ihrem Woodstock-Auftritt, dann klangen ihre Improvisationen langatmig, fast leerlaufend und für die Zuhörer langweilig. So schlecht hatten wir noch nie gespielt, es war ziemlich chaotisch, sagte der Schlagzeuger Mickey Hart später in aller Offenheit. Ihren Signet-Song Turn On Your Love Light überdehnten sie offensichtlich total bekifft und zugetrönt zu einer schier endlosen Jam-Session von 40 Minuten Länge. Hier ist ein Ausschnitt aus einer nicht minder langen, aber inspirierteren Live-Aufnahme des Titels Dark Star zu hören, aufgenommen im Februar 1969 im Fillmore West in San Francisco. Als Grateful Dead in der Nacht des 17. August gegen 1.30 Uhr ihren Auftritt beim Woodstock Festival beendeten, war ein Großteil des Publikums schon sanft entschlummert oder zugekifft weggedriftet. Dafür hatten die ermüdenden Soli der Potheads von Grateful Dead gesorgt, die mehr mit ihren Schultüten großen Joints beschäftigt zu sein schienen als mit ihren Instrumenten. Zur Ehrenrettung der Dead muss man allerdings hinzufügen, dass während ihres Auftritts schwarze Wolken aufgezogen waren, aus denen es wie aus Eimern goss. Ein übler Nebeneffekt war, dass die Musiker ständig eine gewischt bekamen, weil ihre Musikanlage nicht nur Sound produzierte, sondern eben auch elektrische Schläge. Der zweite Gitarrist Bob Weir wurde von einem Stromschlag geradezu über die Bühne geschleudert. Diese erschwerten Bedingungen waren offenbar nur mit großkalibrigen Joints zu ertragen. Das Ausbrechen aus jeglicher Konvention und Reglementierung, das Überschreiten von Grenzen und das grundsätzliche Infragestellen herkömmlicher Vorstellungen, dieser Zeitgeist beherrschte alle Spielarten progressiver Popmusik jener Tage. Das übliche Songformat einer kommerziellen Single von maximal 3 bis 4 Minuten Länge wurde von jeder damaligen Band, die auf sich hielt und der Szene zugehörig war, nachhaltig gesprengt. Ausführliche Instrumentalteile mit ausgedehnten Soli gehörten geradezu zum guten Ton jeder neuen anspruchsvollen Band. Waren es zuvor fast ausschließlich die Sänger, die im Mittelpunkt standen, rückten nun auch die Instrumentalisten zunehmend in den Vordergrund, vor allem wenn sie als Solisten glänzen konnten. Das Virtuosentum begann, die Rockszene zu erfassen. Als neue Helden feierte das Publikum nun spieltechnisch hochentwickelte Solisten, die ihr Instrument sichtbar und hörbar beherrschten. Ins Rampenlicht traten damals fast ausschließlich Gitarristen und in zunehmendem Maße auch Tastenspieler. Solistisch brillierende Bläser, die den Jazz schon immer dominierten, waren damals im Rock doch die absolute Ausnahme. Soli und Improvisationen nahmen also an Häufung und Ausdehnung bei den neuen Rockbands deutlich zu. Doch wie verhielt es sich mit der Qualität der solistischen Improvisationen? War das inspirationsfreies, inhaltsarmes, sinnloses Genudel? Spieltechnisch vielleicht perfekt und kunstfertig, aber letztlich steriles, blutleeres Gekniedel? Oder konnten die solistischen Exkursionen der jungen Rockinstrumentalisten mit der Improvisationsqualität von Jazz-Genies wie Charlie Parker, John Coltrane, Chet Baker, Ornette Coleman oder Miles Davis mithalten oder zumindest daran anknüpfen? Die meisten Rockgitarristen jener Zeit spielten in ihren Soli einstudierte, jederzeit reproduzierbare Tonfolgen, die während eines Auftritts in der Regel nur leicht variiert oder durch melodische Ornamente verziert wurden. Mit Improvisation hatten derlei vorgefertigte, jederzeit tonidentisch abrufbare Soli nichts zu tun. Allerdings erspielten sich einige wenige Rockgitarristen Ende der 60er Jahre den Ruf, die Kunst der Improvisation zu beherrschen, allen voran Frank Zappa, auch Duane Allman oder Jimmy Page, Jeff Beck und Eric Clapton. Keiner dieser handwerklich hochentwickelten und inspiriert solierenden Gitarrenkönner stand während des Woodstock-Festivals auf der Bühne. Im Verlaufe der Dauer von fast 3,5 Tagen des Woodstock-Festivals dürfte eine Gesamtlänge von mehreren Stunden an Gitarrensoli zustande gekommen sein. Wie viel an qualifizierter Improvisation dürften diese Stunden von Soli enthalten haben? Die britische Bluesrockgruppe 10 Years After mit ihrem Leadgitarristen Alvin Lee, die ebenfalls in Woodstock auftrat, war berühmt und berüchtigt für ausgedehnte solistische Eskapaden, oft mit enormer Power und gnadenloser Lautstärke gespielt, wie beim Auftritt in Woodstock mit ihrem bekanntesten Titel »I'm Going Home«. Wodurch zeichnet sich überhaupt eine gelungene Improvisation aus? Was ist ihr Wesen? Und wie entsteht das Improvisieren bei der Performance eines Musikers? Handwerkliches Können auf dem Instrument ist die Basis, manche sagen sogar die Grundvoraussetzung. Eine gewisse Hörerfahrung mit improvisierter Musik ist sicher hilfreich, wenn man den Wunsch hat, auf ähnliche Weise Musik improvisierend selbst zu erfinden. Es braucht wohl auch etwas Mut zum Stegreifspiel, denn eine improvisierte Tonfolge entsteht erst in der Ausführung selbst, ist nicht vorher schriftlich notiert, sondern verdankt sich der spontanen Eingebung und der ominösen Inspiration. Eine freie Improvisation schöpft sicher auch aus dem Reservoir an gesammelten Erfahrungen, ist aber im Idealfall und per Definition mehr als nur die Neuzusammensetzung und ausschmückende Variation abrufbar gespeicherter Musikmotive. Begibt sich der frei improvisierende Musiker in ein völliges Neuland, unbekannt auch für ihn selbst und zuvor noch nie betreten? Wo aber käme dann die Eingebung her und wie wäre sie vom improvisierenden Musiker spontan umzusetzen? Der Gitarrist John McLaughlin sagte, nicht er spiele beim Improvisieren, er sei nur ein Werkzeug Gottes. Auch Carlos Santana hat sich in ähnlicher Weise geäußert. Andere begnadete Improvisationskünstler, wie etwa der Pianist Joachim Kühn, sagten, das höchste Glück für den Improvisierenden sei es, wenn er das Gefühl habe, nicht er, sondern es würde spielen. Hier ist ein Ausschnitt zu hören aus Joachim Kühns Stück Something Sweet, Something Tender aus seinem Album Dynamics von 1990. Der im Juni 2003 verstorbene Jazzrock-Gitarrist Volker Kriegel, ein Meister der Jazz-Improvisation, brachte seine Vorstellung von einer kreativen und ausdrucksstarken und damit rundherum gelungenen Improvisation so auf den Punkt. Zitat: Keine Fantasie taugt ohne Erfahrung, keine Realität ohne Utopie. Aber ist Improvisation ein solch außergewöhnliches, seltenes und kulturell wertvolles Gut? Wird nicht im Alltag ständig irgendwo irgendwie improvisiert? Eine Hausfrau, ein Hausmann bekommt überraschend Besuch und zaubert aus nichts bzw. aus dem, was die Vorräte hergeben, ein spontanes Menü. Ist das Improvisation? Eine Fußballmannschaft spielt gegen eine defensive Bollwerkmannschaft, aber einem Stürmer gelingt es durch clevere Dribblings und überraschende Spielzüge mit seinen Nebenleuten das Bollwerk zu knacken. Ist das Improvisation? In einem Rockkonzert fällt der Strom aus, nichts geht mehr mit Elektroinstrumenten. Der Gitarrist schnappt sich eine Akustikgitarre, der Schlagzeuger spielt auf einer kleinen Trommel und die beiden jammen vor sich hin. Ist das Improvisation? Ist das Improvisieren überhaupt eine Erfindung der Neuzeit? Gab es nicht auch schon in der Barockmusik bei Bach bewusste Leerstellen in der Partitur, die jeder Musiker ausfüllen konnte nach eigenem Gusto? Findet sich in der uralten indischen Raga-Kultur nicht eine Vielzahl von Improvisationen? Lebt die arabische und schwarzafrikanische Folklore nicht von nichts anderem als von der Improvisation? Oder eine ganz andere Frage: Mögen die meisten Pophörer echte Improvisationen oder ärgern sie sich, wenn der Gitarrist im Konzert sein Solo anders spielt als auf der Platte? Oder wenn Bob Dylan live im Konzert seine großen Songs eigenhändig dekonstruiert? I'm gonna wipe the blood out of my face. I just can't see through it anymore. Got a long black feeling and it's hard to trace. And I feel like jeder Künstler will, ja muss kreativ sein. Jeder Musiker, jeder Songschreiber will neue Ideen entwickeln, neue Songs schreiben. Schöpferische Kreativität beginnt oft mit Improvisieren. Alle benötigen dazu Anregungen von außen und oder Eingebungen von innen. Um den kreativen Fluss ins Laufen zu bringen, um das Improvisieren in Gang zu setzen, bedienen sich viele Kreative bestimmter Hilfsmittel, nicht selten psychoaktiver Substanzen. Gerade die Rockmusiker der späten 60er Jahre experimentierten nicht nur mit Klangeffekten und neuen Spieltechniken, sondern auch mit Drogen unterschiedlichster Dosis und Qualität. Gerade in Woodstock waberten die Haschwolken nicht nur über den Köpfen im weiten Rund der Wiese, sondern genauso auch über und hinter der Bühne. Viele der solierenden Instrumentalisten auf der Woodstock-Bühne gingen auf einen Trip, nicht nur auf musikalische Weise. Womöglich waren sogar fantasieanregende, bewusstseinserweiternde Substanzen für viele Rockmusiker ein notwendiges Hilfsmittel, um in das für sie neue Reich der Improvisation eintreten zu können. Sehr viele Musiker, die beim Woodstock Festival aufgetreten sind, standen während ihrer Performance mehr oder minder stark unter Drogeneinfluss, um nur Carlos Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Alan Wilson von Canned Heat, John Sebastian von Lovin' Spoonful und Jerry Garcia von Grateful Dead zu nennen. Einige von ihnen sind von ihrem Trip nicht wieder heruntergekommen und haben letztlich mit ihrem Leben bezahlt. Bekifft zu sein war ab Mitte der 60er Jahre in der Musikerszene nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Von Paul McCartney stammt der Satz, er müsse Marihuana für immer dankbar sein. Sobald er Gras in seinen Tagesablauf integriert habe, sei er auf surreale, abstrakte und außergewöhnliche Ideen gekommen, die er ohne Marihuana niemals entdeckt hätte. Das Kiffen habe bei ihm eine andere Art von Sensibilität hervorgerufen. Hier als kleiner Einschub kurz angespielt Paul McCartneys Beatles-Song Got to Get You Into My Life aus dem Album Revolver von 1966, der damals als leidenschaftliche Songwidmung an eine Frau verstanden wurde, tatsächlich aber eine versteckte Liebeserklärung an die bewusstseinserweiternden Eigenschaften von Marihuana waren. Got to get you into my life. What can I do, what can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. And I suddenly see you, ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life. So wie das bekiffte Kickeln der Beatles in ihrem zweiten Film Help auf übermäßigen Genuss von Marihuana zurückgeführt wurde, genauso wie ihre verrückt schrägen, aber auch kreativen Sounds, die rückwärts laufenden Gitarren und zunehmend unverständlichen Texte jener Zeit, so gilt ihr kreativ überbordendes Jahrhundertalbum Sgt. Pepper als nicht denkbar ohne LSD. Ohne Cannabis gäbe es keinen Reggae, so heißt es, ohne Ecstasy keinen Techno, und ohne Lysergsäure-Diethylamid, kurz LSD, klänge die Musik der späten 60er Jahre ganz, ganz anders. Es gäbe keine psychedelische Popmusik und keinen Hippie-Underground, da sind sich die Experten sicher. Ein Kernspruch der Hippies war, gerichtet an die Normalos und Spießer, geht ihr ins Büro, wir gehen auf einen Trip. 1966-67 wurden in San Francisco Acid-Tests veranstaltet. LSD-Partys und Happenings, initiiert von dem LSD-Propheten und Schriftsteller, einer flog über das Kuckucksnest, Ken Casey. Im Mittelpunkt der Acid-Tests standen der Gruppenkonsum von LSD und die Auftritte der Merry Pranksters, einer subkulturellen Künstlergruppe, und der Grateful Dead als Liveband. Nicht nur das Musikerkollektiv Grateful Dead, auch viele der anderen West Coast Bands der Hippie-Szene gingen gemeinsam mit ihrem Publikum auf einen gemeinsamen Trip, berauscht von LSD und psychedelischer Musik, die sich in weit ausschweifenden Improvisationen erging. Rausch und Improvisation waren zwei Seiten einer Medaille. We'll be right back. 2012 wurde in der Wiener Zeitschrift für Suchttherapie eine Studie veröffentlicht, in der 120 Künstler befragt worden waren, die als Stimulanz zur Verbesserung ihrer Kreativität LSD oder andere psychedelische oder halluzinogene Substanzen genommen hatten. Ergebnis: Fast ein Drittel der Künstler sah sich außerstande, unter dem Einfluss von LSD oder anderer Psychedelika überhaupt arbeiten zu können. Jedoch mehr als zwei Drittel meinten, dass ein veränderter mentaler Zustand in der Inspirationsphase des kreativen Prozesses hilfreich sein könnte. Die Quintessenz, auf die sich die meisten Künstler einigen konnten, war: LSD oder andere Psychedelika können dabei helfen, das Gehirn daran zu hindern, jeden Gedanken, jede Gefühlsregung zu kontrollieren und zu bewerten. Die folgende Musik sei unter LSD-Einfluss geschrieben worden, schrieb ein Kenner der Gruppe The Mars Volta, einer experimentellen US-amerikanischen Progressive-Rockband. Zitat: Das bedrohliche Intro, irgendwo zwischen den Welten, die ausschweifende Gitarre, das wie im Rausch hämmernde Schlagzeug, der ekstatische Gesang, die ganze Wucht der Musik, komprimiert, um punktgenau zu explodieren, dies alles macht den LSD-Einfluss hörbar. Unter dem Eindruck der Fernsehbilder vom Woodstock Festival ging Miles Davis Ende August 1969 mit seiner neu formierten Begleitgruppe ins Studio, um sein legendäres Meisterwerk Bitches Brew aufzunehmen. Das im März 1970 veröffentlichte Doppelalbum Bitches Brew gilt als Initialzündung der Fusion-Musik, wie man die Verbindung von Jazz, Rockmusikelementen und Elektronikeffekten später nannte. Mit einem Ausschnitt aus dem Miles Davis Album Bitches Brew geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum Thema, wie der Jazzrock vor 50 Jahren entstanden ist, zu Ende. Thank you.